Die Pizza Salami kommt in den Backofen. Dann sind alle Listerien weg. Das soll der Geschäftsführer der Wurstfabrik Wilke gesagt haben, wenn ihm das Veterinäramt wieder mal Keime in seiner Ware nachwies. Heute, 7 Jahre später, sitzt derselbe Mann auf der Anklagebank im Landgericht Kassel. 11 Menschen sind tot und wir als WZ verfolgen seit Wochen den Prozess in Kassel. Meine Kollegen sitzen stundenlang vor Gericht und eine Frage steht im Raum: Wer hat gewusst, was in Berndorf los war? Und warum hat trotzdem niemand rechtzeitig durchgegriffen? Die Frage ist berechtigt, eine Antwort gibt es noch nicht, um das vorwegzunehmen, aber eine Zusammenfassung von mir. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Lokalrunde, dem Podcast der Bayerischen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Wir sind zurück aus der Sommerpause und die Ferien sind vorbei. Du hörst Folge 67 vom 11. August 2026. Mein Name ist Dennis Schmidt, ich bin Gastgeber in der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Wilke-Prozess in Kassel. Mehr als 6,5 Jahre nach dem Hygieneskandal in Berndorf verhandelt das Landgericht endlich, was damals wirklich passiert ist. Ich ziehe für dich heute in dieser Folge eine Zwischenbilanz, was bisher geschah, worum es im Kern geht und was noch aussteht. Und außerdem gibt es natürlich eine gute Nachricht. Und die kommt diesmal aus Bad Wildung. Los geht's! Ende September 2019, ein Vormittag in Berndorf. Dr. Beatrice Ladewig läuft mit ihrem Team durch die Produktionshallen der Wurstfabrik Wilke. Sie leitet die Taskforce Lebensmittelsicherheit beim Regierungspräsidium Darmstadt. Dabei sind an diesem Tag auch Kollegen vom Regierungspräsidium Kassel und vom Veterinäramt des Landkreises Waldeck-Frankenberg. Derselben Behörde also, die diese Fabrik eigentlich seit Jahren hätte kontrollieren sollen. Eigentlich soll der Rundgang nur feststellen, was nötig wäre, damit der Betrieb wieder anlaufen kann. Kein Verdacht auf Straftaten. Noch nicht. Ein Jurist des Landkreises weist den Geschäftsführer trotzdem vorsorglich auf sein Aufsageverweigerungsrecht hin. Der besteht nicht einmal auf der Anwesenheit eines Anwalts. Dr. Ladewig trägt eine Gesichtsmaske, wie es die Hygienevorschriften verlangen. Doch je weiter sie durch die Hallen geht, desto mehr sieht sie Feuchtigkeitsschäden an den Wänden, Schimmel an der Decke. Irgendwann bleibt sie stehen, nimmt ihre Maske ab und sagt zu ihren Kollegen, es hat keinen Sinn mehr, auf Hygiene zu achten. Die Räume sind längst so verschmutzt, dass es egal ist, was noch dazukommt. Diese Szene erzählt Dr. Ladewig 6 Jahre später, im Juli 2026, vor der 2. großen Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Kassel. Sie sitzt dort als Zeugin im Prozess gegen 3 ehemalige Führungskräfte der Firma Wilke. Der Vorwurf, fahrlässige Tötung in 11 Fällen, fahrlässige Körperverletzung in 7 Fällen. Dazu Betrug und Verstöße gegen das Lebensmittelrecht. Seit dem 6. Juli 2026 wird in Kassel verhandelt, was jahrelang in Berndorf produziert wurde und wer davon wusste. Genau das ist die Frage, die uns durch diese Folge trägt. Wer wusste was und wann hätte etwas auffliegen müssen? Ich nehme dich mit durch die bisherigen Prozesstage. Du sollst ja kein Urteil vorwegnehmen, denn das hat noch niemand gesprochen. Ich will dir nur zeigen, was das Gericht bislang zutage gefördert hat. Um zu verstehen, was gerade in Kassel verhandelt wird, müssen wir kurz zurückgehen. Die Firma Wilke, Waldecker Fleisch- und Wurstwaren, die sitzt in Berndorf, einem Ortsteil der Gemeinde Twistetal im Waldecker Land. Klar, ursprünglich ist es ein Metzgereibetrieb aus den 30er Jahren, über Jahrzehnte gewachsen, immer wieder umgebaut. Kein moderner Neubau, sondern ein verschachtelter Altbau mit Treppen, Lastenaufzügen, engen Gängen. Das sage ich, weil das später vor Gericht noch eine Rolle spielen wird. Im Herbst 2019 wird die Firma geschlossen. Zuvor stellt das Robert-Koch-Institut fest, 11 Menschen sind gestorben, 7 weitere schwer erkrankt, nachdem sie mutmaßlich Wurst von Wilke gegessen hatten. Alle Betroffenen hatten Vorerkrankungen und lebten in Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Die Sepsisfälle werden aus Esslingen gemeldet, aus Köln, aus Berlin, aus Aachen, aus Bernau, aus Grimma, aus Stuttgart und aus Oberhausen. Also kreuz und quer durch Deutschland. Und auch alle mit demselben gemeinsamen Nenner. Jede dieser Kliniken hatte zuvor Wurstwaren aus Berndorf bezogen. Bei einigen entwickelt sich trotz Behandlung mit starken Antibiotika eine Sepsis. Der landläufige Begriff dafür, Blutvergiftung. Das Robert-Koch-Institut findet bei den Erkrankten einen bestimmten Listerienstamm mit dem Namen Sigma 1. Und genau dieser genetische Fingerabdruck taucht auch an Maschinen in der Wilke-Fabrik auf, an Slicern und Kuttern. Wie umfangreich die Ermittlungen wurden, zeigt eine einzige Zahl. Mehr als 100 Leitsordner füllen die Ergebnisse, die die Staatsanwaltschaft in den Jahren danach zusammengetragen hat. Das allein erklärt schon einen Teil der langen Wartezeit bis zum Prozess. Trotzdem, es dauert noch Jahre, bis daraus der Prozess wird. Im Februar 2023 erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage. Das Landgericht Kassel lässt sie zunächst in mehreren Punkten nicht zu. Die Staatsanwaltschaft geht in Beschwerde vor das Oberlandesgericht Frankfurt und lässt den Anspruch dort 12 Monate lang liegen. Erst mehrere Nachfragen der WLZ im Dezember 25 bringen auch Bewegung in die Sache. Kurz danach zieht die Staatsanwaltschaft ihre Beschwerde zurück. Der Weg zur Hauptverhandlung ist frei. Im Mai 2024 kommt zwischenzeitlich eine zweite Anklage wegen Insolvenzverschleppung hinzu. Im Dezember 24 werden dann beide Verfahren miteinander verbunden. Und am 6. Juli 26 beginnt schließlich die Hauptverhandlung, mehr als 6,5 Jahre nach der Schließung der Fabrik. Angeklagt sind 3 frühere leitende Mitarbeiter, der ehemalige Geschäftsführer, seine damalige Stellvertreterin und der Produktionsleiter. Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft mehr als 140 Einzeltaten angeklagt. Das Gericht entschied im Dezember 2024, 83 davon aus Gründen der Verfahrensökonomie nicht weiterzuverfolgen. Der Aufwand, jeden einzelnen Fall zu beweisen, erschien nicht vertretbar, sondern hätte den Prozess über Monate in die Länge gezogen. Übrig bleiben dann 11 Fälle fahrlässiger Tötung, 7 Fälle fahrlässiger Körperverletzung, 4 Fälle versuchter gefährlicher Körperverletzung, 17 Betrugsfälle und 18 Verstöße gegen das Lebensmittelrecht. 14 Sitzungstage waren ursprünglich mal angesetzt, mit 7 Strafverteidigern und 5 Sachverständigen. Die zuständige Wirtschaftsstrafkammer war zu diesem Zeitpunkt gerade erst im Februar 26 neu zusammengesetzt worden. Ein Umstand, der erklärt, warum das Gericht schon am ersten Verhandlungstag so entschlossen um Geständnisse wirbt. Eine neue Kammer will einen sich über Monate hinziehenden Mammutprozess möglichst vermeiden. Wichtig für das Verständnis der Zeugenaussagen, die später kommen, es gibt 2 Kategorien von Kontrollen. Bei, Zitat, zugelassenen Betrieben nach EU-Recht müssen 2 Amtstierärzte nach dem 4-Augen-Prinzip kontrollieren. Bei kleineren, Zitat, nicht zugelassenen Betrieben reicht ein einzelner Lebensmittelkontrolleur. Wilke fiel wegen seiner Größe in die strengere erste Kategorie mit doppelter Kontrollpflicht. Ob diese Pflicht in der Praxis eingehalten wurde, wird auch zum zentralen Streitpunkt im Prozess. Und jetzt noch eine Frage, was ist eigentlich eine Listeriose? Listerien sind weit verbreitete Bakterien. Sie stecken sogar im Erdboden oder auf Salat. Bei gesunden Menschen zerstört die Magensäure die meisten dieser Keime. Gefährlich werden sie für Menschen mit geschwächtem Immunsystem oder verringerter Magensäure. Dort können sie sich vermehren, in den Körper eindringen, im schlimmsten Fall zur Sepsis führen. In Deutschland werden jährlich ungefähr 300 bis 400 Fälle von Listeriose gemeldet. Und noch eine Frage will ich vorher beantworten. Was ist aus dem Werksgelände geworden? Du weißt es vielleicht schon. Die Gemeinde Twistetal kaufte die etwa 30.000 Quadratmeter aus der Insolvenzmasse mit 1,5 Millionen aus einem EU-Förderfonds und 500.000 Euro vom Landkreis wurde 2023 der erste Abschnitt von Abriss und Sanierung abgeschlossen. Nur der alte Wilte-Schriftzug auf dem Gebäudeteil blieb stehen. Sein Abbau gilt als zu riskant. Erst im Januar 26 wurden dann konkretere Pläne bekannt. Auf dem sogenannten Stukenhof-Areal soll ein zentraler Schulstandort für Twistetal entstehen, dazu Wohn- und Gewerbeflächen. Für die Gemeinde war die Insolvenz damals echt ein doppelter Schlag. Verlorene Arbeitsplätze und ein Gelände, das über Jahre wie eine offene Wunde mitten im Ort lag und man muss sagen, noch liegt. Am ersten Verhandlungstag, also der 6. Juli, verliest die Kammer die Anklageschrift. Oberstaatsanwältin ist Sabrina Meyer. Sie spricht immer wieder von katastrophalen Bedingungen in der Produktion und belegt das mit langen Listen von Hygieneverstößen sowie einer Liste schwer erkrankter und verstorbener Patienten. Am selben Tag rechnet ihre Kollegin, Staatsanwältin Kerstin Nettwedt, die wirtschaftliche Seite des Falls vor. Die Firma sei spätestens seit dem 31. Dezember 2018 zahlungsunfähig gewesen, mit einer Liquiditätslücke zwischen 4% und 30%. Insolvenz angemeldet wurde aber erst nach Bekanntwerden des Skandals im Oktober 2019. Dazu kommt eine lange Liste umetiketteter Ware. Salami mit Schimmelbefall, reklamierter Bauchspeck, überlagerter Presskopf, deutschlandweit ausgeliefert. Das Gericht selbst macht den Angeklagten noch am selben Tag ein Angebot. Wer umfassend gesteht, kann mit einer Strafe auf Bewährung rechnen. Das Angebot richtet sich vor allem an die Stellvertreterin und den Produktionsleiter in der Hoffnung, dass sie Ross und Reiter nennen und die Beweisführung gegen den Hauptangeklagten erleichtern. Wie ernst es dem Gericht damit ist, zeigt ein kleines Detail. Zweimal wird die Sitzung unterbrochen, damit Verteidigung und Staatsanwaltschaft sich über Begrifflichkeiten verständigen können. Was genau unterscheidet eine ungesperrte Einlassung von einem vollumfänglichen Geständnis? Am Ende gehen beide Angeklagten an diesem Tag nicht auf das Angebot ein. Der Verteidiger des Hauptangeklagten kündigt stattdessen einen Befangenheitsantrag gegen die gesamte Kammer an. Der zweite Verhandlungstag, zwei Tage später, sollte eigentlich einen ganzen Tag dauern. Am Ende dauert er 90 Minuten. Der Grund ist mal wieder die Deutsche Bahn. Der Zug des Sachverständigen vom Robert-Koch-Institut verspätet sich. Ebenso der des aus Hamburg anreisenden Strafverteidigers der Stellvertreterin. Und weil deren zweiter, vorsorgbestellter Pflichtverteidiger einen dringenden Termin beim Amtsgericht Korbach hat, muss die Sitzung schon um 12 Uhr beendet werden. Immerhin, die Gruppe Korbach hat mehr als 3 Jahre nach der ersten Anklage noch Originalakten aus der Ermittlungszeit gefunden. Zeugenbefragungen, ausgewertete Diensthandys. Und der Hauptangeklagte kündigt an, nun doch umfassend Stellung zu nehmen. Er weist alle Vorwürfe zurück. Die Fabrik sei über Jahre durch externe Prüfer zertifiziert und rezertifiziert worden. Es habe bei Hygienekontrollen immer eine reibungslose Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden gegeben. Großkunden wie Edeka und Metro hätten eigene Proben genommen. Zitat, uns wurden keine Überschreitungen von Grenzwerten weder von externen noch internen Stellen mitgeteilt, lässt er erklären. Für die Sperrung beanstandeter Ware sei ohnehin der Produktionsleiter zuständig gewesen, nicht er. Weil sich abzeichnet, dass der Berg an Vorwürfen kaum in 14 Sitzungstagen zu klären ist, kündigt Richter Dr. Mirko Schulte für künftige Termine eine frühere Startzeit an, 8.30 Uhr statt 10 Uhr, was Anwälte mit weiter Anreise im Zweifel zu einer Überwachung in Kassel zwingt. Sein Verteidiger geht die Staatsanwältin scharf an. Die Anklageschrift sei nicht sachlich formuliert, sondern vorverurteilend. Wertende Begriffe wie katastrophale Bedingungen gehörten dort nicht hinein. Eine Anklageschrift müsse abstrakt bleiben und konkret benennen, wann, wie und wo gegen das Strafrecht verstoßen wurde. Zudem leide die Anklage darunter, dass seinem Mandanten eine umfassende Gesamtverordnung für alle Vorgänge im Betrieb zugeschrieben werde. Soweit reiche die Verantwortlichkeit eines Geschäftsführers aber nicht. Jeder Handelnde sei für sein eigenes Tun verantwortlich. Der zentrale Streitpunkt aus Sicht der Verteidigung bleibt die Herkunft der Listerien. Diese Bakterien seien so verbreitet, dass ungeklärt sei, ob sie nicht erst beim Transport, im Handel oder in Großküchen auf die Wurst gelangt seien. Wenige Tage später erklärt ein Sachverständigenteam vom Robert-Koch-Institut die medizinische Beweislage im Detail. Listerien würden in der Regel über den Verdauungstrakt aufgenommen und könnten sich dann über die Schleimhäute im Körper einnisten. Bei gesunden Menschen, ich habe schon gesagt, zerstöre in der Regel schon die Magensäure die meisten dieser Erreger. Bei Menschen mit verringerter Magensäure oder geschwächtem Immunsystem aber gelangen die Listerien bis in den Darm, vermehrten sich dort und drangen in den Körper ein. In leichteren Fällen führe eine Listeriose zu Fieber. Es könnten aber auch Herzinnenhaut oder Hirnhaut befallen werden. Im schlimmsten Fall bei multimorbiden und immungeschwächten Patienten komme es zur Sepsis bis hin zum Tod. Bei vielen Patientenproben lässt sich zwar Listeriose feststellen, aber nicht immer eindeutig der Stamm Sigma 1. Übereinstimmung gibt es dafür bei Rückstellproben direkt aus dem Unternehmen. Zitat, es gibt eine Signifikanz, die eine Verwandtschaft eindeutig macht. Das hat ein RKI-Experte vor Gericht gesagt. Am 4. Prozesstag wird es konkret unangenehm für die Verteidigung. Eine Sachverständige der Taskforce aus Darmstadt schildert, dass die Fabrik selbst nach vorheriger Ankündigung einer Kontrolle in schlechtem Zustand war. Der Geschäftsführer hatte die externe Reinigungsfirma abbestellt und nur Mitarbeiter hatten grob gesäubert. Sie zeigt sich in ihrer Vernehmung unverständlich darüber, dass der Betrieb trotz des vorherigen Anrufs so schlecht dastand. Maschinen und Produktionsräume seien verdreckt und verrostet gewesen, selbst an den hygienisch besonders sensiblen Wurstaufschneidemaschinen. Nach intensiver Reinigung mit Bürsten und anschließender Desinfektion dürften eigentlich keine Fleischreste mehr zurückbleiben. Genau die aber fanden die Kontrolleure. Eine zweite Zeugin, Amtstierärztin bei der Außenstelle des Hessischen Landeslabors, präsentiert an diesem Tag die Ergebnisse ihrer eigenen Untersuchung. 71 Proben von Lebensmitteln und Produktionsresten hatte ihre Behörde geprüft. 18 davon waren mit Listerien belastet. Das sind 25%, eine nach ihrer eigenen Aussage im Vergleich zu anderen Betrieben deutlich überdurchschnittliche Quote. Dann kommt der Tag, an dem Dr. Ladewig genau diese Szene schildert vom Anfang. Bereits zum dritten Mal sitzt sie an diesem Verhandlungstag auf dem Zeugenstuhl. So verzweigt sind ihre Beobachtungen aus dem Jahr 2019. Sie erzählt auch, ein Mitarbeiter der Lebensmittelüberwachung habe ihr beim Rundgang zugetragen, der damalige Leiter des Veterinäramts habe seit 2 Jahren verfügt, dass niemand außer ihm persönlich die Produktionsräume kontrollieren dürfe. Als die Prüfer das Gebäude verlassen wollten, stand die Kriminalpolizei bereits vor der Tür. Und ihr interner Bericht über die Zustände sei später, sie weiß bis heute nicht von wem, an die Presse weitergegeben worden, mit allen Namen. 2 Stunden lang muss sie außerdem Fragen zu Prüfberichten des TÜV Süd beantworten, der bei Wilke wiederholt Listerien und Salmonellen in eingesandten Wurstproben fand. Auch ein externer Zertifizierer hatte also längst Belege in der Hand. Und die Warnsignale kamen nicht nur aus Hessen. Schon vor 2019 hatten Lebensmittelbehörden aus Baden-Württemberg und aus Hamburg Chargen von Wilkewurst reklamiert und zurückgeschickt. An diesem Tag teilt das Gericht auch mit, der Befangenheitsantrag der Verteidigung gegen die Kammer ist abgelehnt. Am 7. Verhandlungstag geht es um die wohl schwierigste Frage des ganzen Verfahrens. Sind die Patienten an der Listeriose gestorben oder nur mit ihr? 2 Sachverständige, ein ehemaliger Chef aus Fulda und ein Rechtsmediziner aus Gießen, werten zunächst die Krankenakten von 3 2017 verstorbene Patienten aus. Alle litten an gravierenden Vorerkrankungen wie Herzinsuffizienz, Lungenentzündung, chronischer Bronchitis oder Nierenversagen. Eine Patientin hatte gerade erst ein Spenderherz erhalten. Genau dieser Fall öffnet eine Frage, auf die bislang es keine Antwort gibt. Können die Listerien nicht über das gespendete Herz oder über Bluttransfusionen übertragen worden sein, statt über die Wurst? Einschlägige medizinische Forschung dazu gäbe es kaum. Das Bakterium habe sich lange außerhalb des wissenschaftlichen Interesses bewegt, heißt es. Die Verteidigung bringt die Einschätzung der Gutachter mehrfach ins Wanken. Der Rechtsmediziner muss einräumen, in 42 Berufsjahren und rund 20.000 Obduktionen hat er Listerien höchstens 5-mal als Todesursache festgestellt. Erschwerend kommt hinzu, dass die meisten der 11 Verstorbenen eingeäschert waren, bevor die Ermittler überhaupt auf die Spur der Wurst kamen. Obduktionen, die Klarheit hätten bringen können, waren dann längst nicht mehr möglich. Richter Dr. Mirko Schulte bringt die juristische Kernfrage auf den Punkt. Letztlich geht es uns darum, so sagt er, ob die Patienten auch nur eine Minute hätten länger leben können, wenn sie nicht von Listerien befallen worden wären. An diesem Verhandlungstag wird noch etwas anderes deutlich, das öffentliche Interesse am Verfahren. Nach der bisherigen Berichterstattung erreichen die Justizbehörden Anrufe und Zuschriften, in denen Menschen wissen wollen, wann welcher Zeuge gehört wird. Darunter auch Fragesteller aus dem Umfeld des Veterinäramts. Richter Schulte macht unmissverständlich klar. Er sagt, das Gericht ist kein Lichtspielhaus, das sein Programm öffentlich bewirbt. Der Amtsleiter des Veterinäramts stellt er klar, werde ganz sicher noch als Zeuge gehört. Die vielleicht dichteste Zeugenaussage lieferte frühere Leiter des Veterinäramts beim Landkreis Waldeck-Frankenberg, seit April 2022 im Ruhestand. 5 Stunden lang wird er vernommen. Zunächst behauptet er, die Firma Wilke sei für sein Amt von 2014 bis 2018 unauffällig gewesen. Reguläre Kontrollen hätten einen ganzen Vormittag gedauert, konkret die Zeit von 9 bis 12 Uhr, für rund 400 Räume, unangekündigt und eigentlich nach dem Vier-Augen-Prinzip. Eigentlich räumt er selbst ein, aus Personalmangel sei das Prinzip nicht immer durchgehalten worden. Sein Fazit vor Gericht, Zitat, wir konnten unsere Kontrollpflichten nicht immer nachkommen. Personalmangel gäbe es in seiner Behörde schon seit der Kommunalisierung 2005. Nach dem Tod einer Kollegin sei das Vier-Augen-Prinzip sogar über ein Jahr lang gar nicht mehr einzuhalten gewesen. Die Staatsanwältin lässt die Behauptung von der unauffälligen Firma nicht stehen. Sie hält ihm eine E-Mail aus dem Jahr 2016 vor, in der er selbst an die Wilke-Geschäftsführung schreibt, Zitat, es sind schon wieder Listerien im Spiel. Zitat Ende. Die firmeneigene Eigenkontrolle fand über Jahre hinweg immer wieder Listerien. 19 positive Proben in 2015, ebenfalls 19 im Jahr 2016, 10 im Jahr 2017, 15 im Jahr 2018. Diese Zahlen hätten eigentlich an sein Amt gemeldet werden müssen. Er sagt, das sei nicht geschehen. Auch ein Rechercheteam des Südwestrundfunks hatte bereits 2015 beim Veterinäramt nach entsprechenden Funden gefragt. 3 Jahre übrigens, bevor die ersten der angeklagten Todesfälle datiert waren. Auf Nachfrage des Gerichts vergleicht der Zeuge die Fabrik mit den 3 anderen Großbetrieben in seinem Zuständigkeitsbereich. Der Altbau Wilke sei mit einem modernen, gut durchgeplanten Neubau nicht vergleichbar gewesen. Die hygienischen Verhältnisse hätten sich eher am unteren Ende der Skala bewegt. Der praktizierte Drei-Schicht-Betrieb habe zudem verhindert, dass die Produktionsräume überhaupt abtrocknen konnten. Ein Nährboden für Schimmel und Keime. Staatsanwältin Nettwett fragt an dieser Stelle unumwunden, Zitat, wie lange kann ein Betrieb solche Zustände nicht in den Griff bekommen, bis die Behörde die Notbremse zieht? Zitat Ende. Die einzige Konsequenz vor der endgültigen Schließung, ein Bußgeld von 2000 Euro im Jahr 2019, veröffentlicht auf dem Online-Portal Verbraucherfenster Hessen. Und ein interessantes Detail, neben den vierteljährlichen unangemeldeten Regelkontrollen war derselbe Amtsleiter auch für die Freigabe von Exportchargen nach Schweden, Finnland und Japan zuständig. Und diese Freigaben erteilt er ganz allein, ohne Vier-Augen-Prinzip. Auf die Frage eines Richters, ob wegen der Bausubstanz jemals eine grundsätzliche Lösung erwogen wurde, wusste der Zeuge keine Antwort. Und auf die Andeutung, der Betrieb sei vor Kontrollen geschminkt worden, entgegnete er, seine Besucher seien immer unangekündigt gewesen. Wobei zwischen dem Befahren des Parkplatzes und dem Betreten der Produktion durchaus 15 bis 30 Minuten vergehen konnten. Zur endgültigen Schließung im Herbst 2019 sagt er, formell habe der Landrat sie verfügt, doch die eigentliche Anweisung sei aus Wiesbaden gekommen, nachdem der öffentliche Druck durch die Berichterstattung über die Todesfälle gewachsen war. Unser letzter Bericht in der WLZ vom 4. August behandelt erneut Krankenakten, diesmal von 6 Patienten, die 2018 starben. Bei vielen der vom Robert-Koch-Institut untersuchten Proben lässt sich keine Verbindung zum Stamm Sigma 1 herstellen, weil noch nicht alle Laborergebnisse vorliegen, wurde der für den nächsten Tag geplante Sitzungstermin dann abgesagt und die Verhandlung pausiert seither. Der Grund für mich, für die Zusammenfassung. Wenn ich die bisherigen Verhandlungstage so nebeneinander lege, ergibt sich für mich ein Muster, das über den Einzelfall Wilke hinausweist. Mal wieder, es geht nicht um eine einzelne Person, die etwas Furchtbares getan hat. Es geht um ein System aus mehreren Kontrollebenen. Eigenkontrolle des Betriebs, Veterinäramt des Landkreises, Regierungspräsidium, externe Zertifizierer, Großabnehmer wie Edeka und Metro. Indem jeder einzelnen Stelle jemand ein Stück Wissen hatte und trotzdem hat über Jahre keiner die Reißleine gezogen. Das Veterinäramt wusste laut eigener Aussage seines früheren Chefs vom Personalmangel seit 2005. Es wusste, dass das gesetzlich vorgeschriebene Vier-Augen-Prinzip teilweise nicht eingehalten wurde. Es hatte, wie die E-Mail aus dem Jahr 2016 zeigt, konkrete Hinweise auf wiederkehrende Listerienfunde. Die Eigenkontrolle der Firma selbst fand über 4 Jahre hinweg jährlich zweistellige Zahlen positiver Proben und diese Ergebnisse erreichten die Aufsichtsbehörde nach Aussage des Zeugen nicht. Das ist der Kern dessen, was dieser Prozess bislang offengelegt hat. Es hat nicht an Informationen gefehlt. Es hat an der Verbindung zwischen den Informationen gefehlt und an der Konsequenz, das alles zusammenzuführen. Wie konkret so ein Interessenkonflikt sein kann, zeigt ein Detail, das mich beim Lesen der Prozessberichte meines Kollegen besonders stutzig gemacht hat. Derselbe Amtsleiter, der die hygienischen Zustände kontrollieren sollte, gab gleichzeitig ganz allein die Freigaben für Exportchargen nach Schweden, Finnland und Japan, ohne das Vier-Augen-Prinzip, das für die Regelkontrollen ja vorgeschrieben ist. Kontrolle und Freigabe lagen damit in einer einzigen Hand. Für dich als Hörerin oder Hörer im Waldecker Land hat das auch eine Bedeutung. Die geht auch über den Prozess hinaus. Das Veterinäramt, das hier in den Zeugenaussagen so schlecht dasteht, das ist keine anonyme Behörde irgendwo. Es ist dieselbe Behörde, die heute noch Metzgereien, Restaurants und Lebensmittelbetriebe im Waldecker Land kontrolliert. Im Januar 2020, mitten in der öffentlichen Aufarbeitung des Skandals, hatte der damalige Landrat Dr. Reinhard Kubert immerhin öffentlich eingeräumt, ich zitiere, wir wissen, dass es auf allen drei Ebenen Fehler gegeben hat. Zitat Ende. Gemeint waren damit Landkreis, Regierungspräsidium und Land Hessen. Ich habe noch eine zweite Erkenntnis, die ich dir mitgeben möchte. Der 7. Verhandlungstag hat gezeigt, wie schwer es ist, aus einem offensichtlichen Missstand eine gerichtsfeste Schuld zu machen. Ein Rechtsmediziner mit 20.000 Obduktionen in seiner Laufbahn hat Listerien nur 5-mal als Todesursache festgestellt. Die meisten der 11 Verstorbenen waren eingeäschert, bevor überhaupt jemand nach Listerien suchte. Das bedeutet, dass hier zwischen einem moralisch eindeutigen Bild und einem juristisch beweisbaren Fall eine große Lücke liegen kann. Und genau diese Lücke nutzt die Verteidigung systematisch, was ihr Recht ist. Und die dritte Erkenntnis, die ich habe, ist vielleicht eine etwas sehr unbequeme. Zertifizierungen und externe Kontrollen, auf die sich Verbraucher wie wir normalerweise verlassen, haben über Jahre nichts gebracht. Der Hauptangeklagte verweist selbst darauf, dass die Fabrik zertifiziert und rezertifiziert war, dass die Zusammenarbeit mit den Behörden reibungslos verlaufen sei, dass Großkunden wie Edeka und Metro eigene Proben nahmen und dass ihm nie jemand eine Grenzwertüberschreitung gemeldet habe. Der TÜV Süd wiederum fand in seinen eigenen Prüfberichten wiederholt Listerien und Salmonellen. Wenn das zutrifft generell, also Gütesiegel auf der einen Seite und Hygieneprobleme auf der anderen, dann zeigt der Fall Wilke, dass ein Gütesiegel allein keine Garantie ist. Verlässliche Lebensmittelsicherheit entsteht nicht durch ein Dokument in der Schublade, sondern auch durch Behörden, die tatsächlich hinsehen und durch Meldewege, die funktionieren, wenn niemand mehr zuständig sein will. Okay, wie geht's weiter? Der nächste Verhandlungstag ist für den 24. August 2026 angesetzt. Wenn ihr die Folge am Premierentag hörst, also gestern in 2 Wochen. Bis dahin soll das Robert-Koch-Institut sämtliche noch ausstehenden Laborergebnisse zum Stamm Sigma 1 nachreichen. Von diesen Ergebnissen hängt viel ab, ob sich einzelne, mehrere oder am Ende alle 3 Angeklagten doch noch zu einem Teilgeständnis durchringen, wie es das Gericht ihnen zu Prozessbeginn angeboten hat. Das sage ich deshalb, weil es ja eine Frage ist. Warum sollte jemand eine Tat gestehen, bei der noch nicht einmal die näheren Umstände wissenschaftlich gesichert sind? Und ein großer Teil der Anklage ist bislang noch gar nicht behandelt worden. Die Vorwürfe rund um Betrug durch Umetikettierung und die konkreten Verstöße gegen das Lebensmittelrecht, die stehen laut Ankündigung des Vorsitzenden Richters erst später im Verfahren an. Ursprünglich waren mal 14 Sitzungstage geplant. Nach allem, was bisher passiert ist, abgesagte Termine, abgelehnter Befangenheitsantrag, neu aufgetauchte Akten aus Korbach, verspätete Züge, ein vorgezogener Sitzungsbeginn, da rechnen Beobachter inzwischen damit, dass sich der Prozess bis in den Oktober hinzieht. Mindestens. 5 Strafverteidiger, mehrere Sachverständige, 5 Richter, 2 Staatsanwältinnen müssen dafür ihre Terminkalender in Einklang bringen. Allein das macht deutlich, wie aufwendig ein Verfahren dieser Größenordnung ist. Wir als WZ, wir bleiben dran. Meine Kollegen sitzen vor Ort und hören sich alles an. Und wir berichten, sobald es am 24. August weitergeht. Und wenn das Urteil steht, hörst du das in der Lokalrunde. Was denkst du? Hat sich seit 2019 in der Lebensmittelkontrolle etwas verändert? Wer ist schuld? Wer auch nicht? Schreib mir gerne, was du davon hältst. Gib mir Feedback. Sende mir eine WhatsApp-Sprachnachricht an 0170 73 72 170 oder sende mir eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Und wenn du magst, wer mir schreibt, kann mit seiner Nachricht auch als Leserbrief in der Walkschen Landeszeitung erscheinen. Sag mir bitte dabei, wenn du das nicht möchtest. Und ich lasse dich nicht aus dieser Folge ohne eine gute Nachricht. Und die kommt diesmal aus Bad Wildung. Seit dem 20. Juni schwimmt Bad Wildung wieder. Zumindest ein bisschen. Auf dem ehemaligen Heloponte-Gelände stehen seitdem nämlich 2 mobile Schwimmbecken, die sogenannte Sommeroase. Als die Stadt das Provisorium ankündigte, hagelte es Spott. Planschbecken nannten es viele, in sozialen Medien wurde ironisch kommentiert, sogar überregionale Medien griffen die ungewöhnliche Übergangslösung auf. Verständlich, wenn man weiß, was vorausging. 2023 musste die Kurstadt ihr großes Freizeitbad Heloponte wegen Baustellen komplett schließen. Seitdem fehlt ein Schwimmerangebot vor Ort. Und jetzt, wenige Wochen später, sieht die Bilanz ganz gut aus. Die ersten Tage von den Sommerferien war bei uns mehr los als während der hessischen Ferien, erzählt Fiona Weid, die am Kassenhäuschen sitzt. An heißen Tagen kommen zwischen 50 und 80 Gäste, an den bislang stärksten Tagen waren es sogar über 100. Besonders für Familien mit Kindern sei die Sommeroase zu einem echten Gewinn geworden. Fritz Faupel vom Bad Wildegger Magistrat sagt, heimische Familien müssen ihre Kinder jetzt gar nicht mehr bis nach Fritzlar oder noch weiterfahren, um schwimmen zu gehen. Und Jörg Mannecke von der Stadtverwaltung ergänzt, für 1 Euro Eintritt können auch Kinder aus Familien mit wenig Geld baden gehen. Viele kommen zu Fuß. Es gibt sogar eine feste Gruppe von Frühschwimmern, die morgens im Bademantel aus der Nachbarschaft herüberkommt. Die Sommeroase ist noch bis zum 30. August geöffnet, von 10 bis 20 Uhr. Erwachsene zahlen übrigens 3 Euro Eintritt. Was mir an der Geschichte gefällt, sie zeigt, dass es eine pragmatische Zwischenlösung geben kann und dass sie mehr wert ist als ihr Ruf. Bad Wildung hat nicht auf die perfekte teure Antwort gewartet, sondern jetzt etwas geschaffen, das Menschen tatsächlich nutzen und das gerade für Familien mit wenig Geld einen echten Unterschied macht. Und das war es mit dieser Folge. Mehr zu allen Themen auf wlz-online.de, der Link ist in den Shownotes. Gib mir gerne Feedback zur Folge oder erzähl mir, welche Themen dich brennend interessieren. Sende mir eine WhatsApp-Sprachnachricht an 0170 73 72 170 oder eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere doch ganz schnell und einfach die Lokalrunde, indem du auf diesen einen Button da drückst. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Waldecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfiehl den Podcast bitte auch weiter und bewerte ihn auf Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden kommen immer dienstags. Alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.